Hallo und herzlich willkommen in eurem Lieblings-KI-Podcast, dem AI Melange aus Wien. Mein heutiger Gast kommt aus einer für diesen Podcast ein bisschen ungewöhnlicheren Ecke, nämlich aus dem Vertrieb und noch dazu aus dem B2B-Vertrieb, also wirklich Geschäftsbereich. Aber nicht nur das, er ist einer der führenden Stimmen in Österreich, wenn es um intelligente Automatisierungen im Enterprise-Kontext geht. Und er hat dazu auch ein Buch geschrieben, The Age of Intelligent Economies. Definitiv eine Empfehlung. Wir kennen uns aber noch aus einer nicht so ganz digitalen Zeit, der lauten Rockmusik und vielen guten Konzerten, denn wir beide teilen oder teilten in unserer Jugend die Musikleidenschaft und eben ein Stück der Vergangenheit. Und wenn das alles nicht nach einem echten Rockstar klingt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Jedenfalls sage ich herzlich willkommen, lieber René Eres. Danke, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst. Und ich bin schon unglaublich gespannt, was du uns heute erzählen wirst und wie es dir eigentlich mit der KI geht. Aber bevor Hallo, wir Anna. Zu unserem... Hallo.
Okay.
Schön, dass du da bist.
Wollte nur sicher gehen.
Sehr gut. Das werden wir jetzt nicht rausschneiden. Ich finde das total lustig, dass wir uns das so ein bisschen spontan da die Hand reichen, die digitale Hand. Bleib bitte da dran. In ein paar Minuten reden wir darüber, wie es dir mit der KI geht. Aber wie immer zuerst für unsere Hörerinnen ein kurzer Überblick der News der Woche. Heute habe ich 3 Stück für euch vorbereitet. Keine 7, keine 4, 3. Wir starten mit Meta AI speziell, also das Unternehmen hinter Facebook, Instagram etc. etc. WhatsApp hat ja vor kurzem so einen kleinen KI-Assistenten integriert in sämtliche Kanäle. Habt ihr bestimmt gesehen, diesen rosanen Bubble, der überall erscheint und sich eben als dein persönlicher KI-Assistent vorstellt. Diese Feature und dieses Tool ist ein Dorn im Auge von Max Schrems, dem berühmten Datenschützer aus Österreich. Max Schrems und Facebook, also Meta, das ist wirklich eine sehr lange Nicht-Liebesgeschichte. Nämlich, was ist passiert? Vor genau 2 Tagen, die Datenschutzorganisation None of Your Business, NOYB, des Datenschützers Max Schrems, hat dem Unternehmen Meta eine Unterlassungsaufforderung in Form eines Abmahnschreibens geschickt. Denn eben Facebook-Konzern Meta verfolgt den Plan, Nutzerdaten für das Training der KI-Software Meta AI zu nutzen. Also unsere aller Daten. Und nämlich nicht die Daten von nur von heute und gestern und die ihr mit Meta AI teilt, sondern alle Daten, die ihr jemals mit dem Konzern geteilt habt, wissend oder unwissend. Dieses Vorhaben sorgt natürlich für heftige Kritik und Meta ist jetzt wirklich einem massiven Rechtsrisiko konfrontiert, laut Max Schrems. Ein möglicher nächster Schritt nach dieser Unterlassungsaufforderung wäre eine Verbandsklage und das eigentlich nur deswegen, weil man eben diesem Teil des Daten nicht aktiv zustimmt. Also es ist ein sogenannter Opt-out. Also wenn man nicht widerspricht, dann ist man automatisch drinnen und teilt alle seine Daten. Insofern eine Empfehlung, bitte allen zu widersprechen. Ich habe sicherlich alle eine E-Mail bekommen von Instagram, Facebook und Co. Bitte Opt-out. Aber eben laut Max Schrems und laut Datenschutz und laut EU-Regulierung sollte das eben ein Opt-in werden. Also, sollten in weiterer Folge eine weitere Unterlassungsklage eingebracht und gewonnen werden, könnte Meta dann auch für den Schadenersatz gegenüber dem Betroffenen haftbar sein. Und das könnte richtig ins Geld gehen. Die Forderungen könnten wirklich in Milliarden Höhen gehen. Ich sag persönlich, Finger weg von Meta AI, ehrlich. Also es gibt so viele gute KI-Assistenten draußen. Solange das wirklich nicht geklärt ist, würde ich einfach niemandem empfehlen, Meta AI zu nutzen, auch wenn es praktisch ist, dass es in dem Kanal gerade ist, in dem ihr seid. Denn Herr Mark Zuckerberg hat es noch nie wirklich gut mit unseren Daten gemeint und diesmal wird es nicht anders sein. Gut, zu einem anderen Competitor von Meta AI, nämlich Open AI, aber heute aus einer anderen, bisschen aus einer anderen Perspektive. Nämlich Open AI hat vor kurzem, auch vor 2 Tagen, einen sogenannten Health Bench vorgestellt. Also das ist ein Benchmark, den sie entwickelt haben, um die Fähigkeiten von KI-Systemen im Gesundheitswesen besser messen zu können. Das heißt, in Zusammenarbeit mit 262 Ärzten aus 60 Ländern haben sie so 5000 realistische Gesundheitsgespräche umfasst und alle diese Gespräche sozusagen von der KI und dem potenziellen Patienten auch von den Ärzten bewerten lassen. Und diesen Health Bench, den gibt es schon länger. Aber warum das heute jetzt interessant ist, ist nämlich, weil sie die Studie, die sie 2024 gemacht haben, die haben sie jetzt wiederholt. Und das Interessante daran ist, die Studie 2024 hat gezeigt, dass die KI, also dass die Ärzte die KI nutzen, in Summe circa, wenn ich das schnell rechne, was haben wir da jetzt, so 15% bessere Ergebnisse produzieren. Ich hoffe, ich habe gut Kopf gerechnet. Jedenfalls bessere Ergebnisse als die KI alleine oder der Arzt ohne KI alleine. Also Zusammenarbeit, Arzt, KI funktioniert wunderbar und gibt bessere Ergebnisse durchaus an verschiedenen, sie haben verschiedene Dimensionen getestet, also Kommunikationsqualität, Context Awareness, also ob man das rundherum versteht, ob die Anleitungen gefolgt werden, ob es richtig ist, ob es stimmt und so weiter und so fort. Also grundsätzlich 24 KI und Ärzte haben besser performt. Und jetzt 2025 hat die Studie gezeigt, dass die KI alleine ein Stück besser performt als die Ärzte mit der KI alleine. Also wenn die Ärzte sich sozusagen in die KI einmischen, ist die Performance ein bisschen schlechter. Also das ist irgendwie erstaunlich und traurig und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin eine große Verfechterin und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch mit René. Große Verfechterin von natürlich Zusammenarbeit Mensch und Maschine. Aber offensichtlich gibt es jetzt schon Hinweise, dass in bestimmten Berufen KI alleine sogar besser performt. Ich glaube, darüber werden wir noch sehr viel reden die nächsten Wochen und Monate und bestimmt ist es nicht das letzte Mal als Frage in dieser Podcast. Aber ich ende die News nicht mit einer großen, schweren philosophischen Frage, sondern mit einer News für alle Freunde der Kunst. Nämlich die Architekturbiennale Venedig 2025 wird heuer kuratiert von einem MIT-Professor, also ist die hochrangige, angesehene technische Schule aus Chicago, dem MIT-Professor Carlo Ratti. Und heuer wird unter dem Motto Intelligenz die Schnittstellen von natürlicher, künstlicher und kollektiver Intelligenz präsentiert. Wie kann man sich das vorstellen? Sie präsentieren, ich glaube, es sind 750 Collaborators, also Mitarbeitende, und 300 Projekte werden vorgestellt. Und darunter KI-generierte Designs, dann Biomaterialkonstruktionen. Und grundsätzlich wird so die wachsende Rolle von KI in der Architektur und Design dargestellt. Übrigens zitiere ich hier Guardian. Es gibt einen tollen Guardian-Artikel dazu. Und die Experimente, die gezeigt werden, gehen zum Beispiel vom 3D-Druck mit Bakterien über KI-generierte Grundrisse bis zu der Zukunft von Raumanzügen. Es gibt viele Roboter, viele Bäume, verschiedene Kombinationen aus beiden und man meint keine Angst vor der Klimakrise, denn die Ausstellung wird uns alle beruhigen. Eine harmonische Verbindung von Technologie und Natur wird uns alle retten. Also ich muss sagen, ich habe wirklich Lust, mich jetzt in den Zug nach Venedig zu setzen, um die Biennale zu besuchen. Geplant hätte ich es jetzt nicht für den Sommer, aber jetzt bin ich allemal inspiriert und vielleicht schaffe ich es noch. Die Biennale geht wie immer bis Oktober des Jahres und also noch ausreichend Chance, zumindest für die, die nah an Venedig leben, es dorthin zu schaffen. Wie zum Beispiel mein heutiger Gast. Er ist, sofern ich das noch immer stimmt natürlich, eher im Süden von Österreich zu Hause. Lieber René, wo bist du genau? Und wo trinkst du deinen Nachmittagskaffee?
Ja, hallo Anna, jetzt wirklich Hallo sagen. Ja. Und du hast recht, also Süden von Österreich, tatsächlich ist es genau in Kärnten, wo ich jetzt seit einigen Jahren wieder beheimatet bin, war ja auch lange, lange Zeit in Wien und wir kennen uns ja aus dieser Zeit, dieser Rock'n'Roll-Zeit, wie du sie so schön benannt hast, auch etwas, was ich natürlich nicht missen möchte, aber schlussendlich hat mich wieder der Ruf nach Hause geführt.
Ja, also ich glaube, du bist ja beruflich ja noch immer in Wien irgendwie verankert, oder? Du arbeitest bei der A1 Telekom und du wirst uns auch gleich erzählen, was du sozusagen in deinem Hauptberuf, Brotberuf und mit deiner AI-Leidenschaft auch alles treibt. Insofern hast du ein bisschen Best of Both Worlds, Kärnten und Wien-Kombi. Und jedenfalls ist Venedig nicht so weit weg. Also vielleicht habe ich dich auch ein bisschen inspiriert, nach Venedig zu fahren. Genau. Aber erzähl jetzt mal so, was beschäftigt dich oder wie erlebst du KI in deinem beruflichen Umfeld als Vertriebsleiter und verantwortlich für große Unternehmen auch in Österreich?
So, wie erlebe ich KI? KI ist zurzeit natürlich in aller Munde. Wir haben natürlich auch die Situation, dass irrsinnig viel Hype da draußen geschehen ist. Und ich möchte da auch wirklich es betonen auf geschehen ist. Jetzt kommt man so in das Metier rein, dass man sagt, okay, man kann auch Sachen jetzt umsetzen. Man schaut sich konkrete Use Cases an und dieser Riesenhype und die Riesenerwartung, die es ja gegeben hat, ja, die relativiert sich teilweise. Es gibt ganz gute Cases, wo man peu à peu auch Erfolge einfahren kann. Aber natürlich ist es auf bestehende Strukturen immer ein bisschen herausfordernd, Neues aufzubauen. Das hat mich jetzt die letzten 20 Jahre, die ich im IT- und Telekom-Sektor unterwegs war, immer konfrontiert. Man möchte sehr viel machen, nur es fehlt halt an der Infrastruktur, es fehlt an den geordneten Daten, die man zur Verfügung stellt, etc. Aber wie gesagt, das Doing ist draußen sehr stark. Es gibt sehr viel innovative Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen stellen. Und wir sind natürlich auch dabei, diese Unternehmen dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen.
Was würdest du sagen, jetzt gerade stimmt, du hast ja auch in anderen sehr großen Technologieunternehmen gearbeitet, also bist schon lange in einem ICT-Umfeld sogenannten. Was würdest du sagen, ist jetzt anders mit der KI, mit der Transformation im Vergleich zu, weiß nicht, von den Anfängen der Digitalisierung? Was ist für Unternehmen anders? Das ist eigentlich die Frage. Sind die Herausforderungen größer? Ist die Ungewissheit größer? Oder ist es eh alles wie schon immer in der Technologie?
Ja, also im Grunde genommen, es ist manchmal auch alles so wie immer. Der große Unterschied ist tatsächlich die Geschwindigkeit der Entwicklung und dabei auch noch die Tatsache, dass KI in jedem Leben mittlerweile eine Rolle spielt. Jeder hat Berührungspunkte, jeder benutzt ChatGPT und Co. Schlussendlich ist es etwas, wo damit auch jeder mitreden kann. Was früher sehr stark immer in IT-Abteilungen zu Hause war, geht jetzt auch Richtung Marketing, geht Richtung Vertrieb, auch sehr stark natürlich auch in der Geschäftsführung angesiedelt. Und das sind Tatsachen, früher war IT halt immer so eine nerdige Geschichte. Ja? Mhm. Irgendwo der Server kam mal, wo eben eine IT-Techniker drin saß und irgendwelche Sachen gemacht hat, die nicht nachvollziehbar waren. Ja? Jetzt ist es aber so, die KI-Anwendungen sind auf jedem Handy zu finden, sind tagtäglich in Nutzung und das macht den großen Unterschied. Dadurch auch, so wie früher gesagt, teilweise eine sehr große Erwartungshaltung. Ja? Also wenn man jetzt auf ChatGPT Bilder erstellen kann, dann ist es in einem Unternehmenskontext auch gleich mal die Forderung, wir können das ja auch gleich mit einem LLM zum Beispiel erledigen, ja, oder diverse Algorithmen selber machen, etc. Also das ist tatsächlich etwas, was sehr stark jetzt in den Vordergrund gerückt ist, wo man sagt, lass uns das auch machen.
Und woran sozusagen, ich wollte nicht sagen scheitern, weil scheitern tut man nicht, man geht einfach nur vorwärts, aber woran kiefeln die Unternehmen jetzt am meisten? Du hast ja selber das Wort Infrastruktur schon erwähnt. Was erlebst du da? Daten hast du auch schon erwähnt. Ich lege es dir ein bisschen in den Mund, aber ist das, was man jetzt endlich in Angriff nimmt, wirklich zu lösen? Oder wie geht es ein Unternehmen draußen? Was erlebst du?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also gerade jetzt vor ein paar Wochen habe ich ein Unternehmen kennengelernt, das davon erzählt hat, wie sie ein LLM im Einsatz hat, das für sie Untersuchungen macht, ja, also Untersuchungen ihrer Proben, ne? Also sie kommen aus dem Bereich Industrie und dort setzen sie eben diese KI auch ganz gezielt ein, ja, also es ist fast gar nicht ein LLM, sondern eher ein SLM, ja, also ein Small Language Model, das sehr gezielt auf ihren Use Case abstimmt. Und da haben sie wirklich auch gesagt, und da gehen wir so ein bisschen auch in die Richtung, was du früher bezüglich den Ärzten gemeint hast, sie haben wirklich ganz, ganz tolles, ganz, ganz tollen Output.
Mhm. Sozusagen allein die KI.
Genau.
Aber und jetzt wollen sie noch 10 andere ähnliche Use Cases machen vielleicht, oder jeder im Unternehmen wünscht sich dann noch das und das und das und die IT ist überfordert. Was ist so, sozusagen, wo gibt es Reibung gerade? Was
liegt im Weg? Man überlegt halt wirklich, was man mit seinen Daten macht, wo immer sie gibt. Wir wissen alle, es ist das Thema Cloud sehr vorrangig da draußen zurzeit, was man bespricht, wo man auch sagt, okay, ich möchte halt auch wissen, wo meine Daten liegen, wen ich meine Daten gebe, und natürlich das Thema Souveränität ist ganz groß zurzeit bei den Unternehmen.
Du hast in deinem Buch so von The Age of Intelligent Economies geschrieben und du gehst da ins Detail auf diese Zusammenarbeit, die ich auch ein bisschen erwähnt habe in dieser OpenAI-Studie und diesem Benchmark. Du schreibst da von Human to AI Economy und AI to AI Systems Economy. Was meinst du jetzt gerade damit und warum ist das interessant?
Gut, es ist ja spannend, weil da draußen halt die Geschwindigkeit mit der Entwicklung so enorm hoch ist. Und als ich das sind mittlerweile wirklich schon fast, ja, es sind Jahre, wo ich da angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, beziehungsweise auch den Grundstein für das Buch gelegt habe. Und diese Human to AI Economy ist etwas, was uns zeitlich ja schon fast überholt hat. Also jeder arbeitet mit AI im weitesten Sinne und dort ist es so, dass natürlich diese Zusammenarbeit sehr viele Möglichkeiten in Unternehmen beziehungsweise auch in eigenständigen Setups bietet. Nur sehen wir auch dezidiert, dass diese Zusammenarbeit nicht immer auch ganz einfach ist. Ja? Hohe Erwartungshaltungen, wir kennen das, die AI soll für uns sehr viele Sachen erledigen, auch was das Thema Überprüfung der Daten angeht etc. ist sehr herausfordernd und natürlich wollen wir als Menschen auch eine gewisse Kreativität in unseren Handeln immer nach außen zeigen. Und das ist etwas, wo wir mit der AI doch den Umgang lernen müssen und auch uns letztendlich dort positionieren müssen. Und die Frage ist halt, wie wir als Menschen dann auch in solch einer Economy agieren wollen, untereinander, aber auch Richtung den AI-Systemen.
Und da gibst du ein paar gute Antworten und gute Ideen dazu. Aber was ist mit dieser AI to AI? Also du schreibst ja von ICE, weiß nicht, wie man es ausspricht. AI to AI Autonomy, also so Maschinen, die einfach direkt miteinander tun. Wir erleben das auch sehr viel mit Agentic AI, also mit dem Versprechen, dass die Agents einfach selbsttätig miteinander kommunizieren. Was ist dann anders? Was tun wir dann als Menschen? Was empfiehlst du? Also welche
Einblicke? Das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Andererseits kennen wir viele, viele Tätigkeiten, die jetzt, wie soll man sagen, nicht das ist, was wir unbedingt tagtäglich machen wollen. Ja, also typische Copy-Paste-Sachen weiß jeder, das ist im Grunde genommen anstrengend und nicht wirklich übermäßig erfüllend, um jetzt mal plakativ etwas herzunehmen. Mhm. Deswegen, also diese AI-to-AI-Economy wird sehr stark davon geprägt sein, dass man Aktivitäten eben der AI überlässt, die jetzt für einen Menschen nicht wirklich erfüllend sind, die zwar gemacht werden müssen, aber jetzt von Leuten teilweise so ein bisschen immer weiter geschoben werden. Ja, also wir kennen das, glaube ich, alle. Es gibt immer wieder die eine oder andere Tätigkeit, die man vielleicht auf morgen verschiebt. Und ich glaube, genau dort, wo man jetzt nicht übermäßig kreativ sein muss, ja, beziehungsweise auch nicht so groß die Freude dran hat, dass dort sehr viele Aktivitäten eben übernommen werden können. Ich glaube auch, dass wir relativ bald in ein Post-Web-Szenario kommen werden, wo auch jetzt die Bedienbarkeiten von Webseiten beziehungsweise halt auch Aktivitäten ganz, ganz anders ausschauen werden. Ja? Mhm. Also ich glaube, dort wird sich irrsinnig viel tun. Ich glaube, auch wenn wir so ein bisschen Richtung Avatare, eigenständige AI-Agenten denken, wird sich dort irrsinnig viel tun.
Ich habe ein bisschen, wenn ich dir so zuhöre, macht das natürlich alles total Sinn und ich spreche immer wieder in meinen Projekten und in der Beratung auch über Aufgaben, die man eben nicht gern tut, die man gern den Maschinen überlässt. Aber manchmal frage ich mich, wer wird dann wirklich entscheiden, was ist so die Aufgabe, die jemanden sozusagen, vielleicht ist eine Aufgabe, die mir nicht Spaß macht, eine, die dir Spaß macht. Und wir können uns das unter Menschen irgendwie ausmachen. Definitiv. Aber wer wird darüber bestimmen, sozusagen, ich nehme jetzt bitte ohne irgendjemanden irgendwie nahe treten zu wollen, aber als Beispiel die berühmte Reisekostenabrechnung. Vielleicht gibt es da draußen Menschen, die das wirklich gerne machen, weil sie dann das Gefühl haben, einmal am Tag kann ich dann ein To-Do abhacken, da habe ich voll die, auch wenn es mühsam ist, ich habe das erledigt, ich habe das abgeschickt und es gibt dir irgendwie im kurzen Moment ein Gefühl der Zufriedenheit. Und wenn wir solche Tasks, und da gibt es wieder andere natürlich, wie zum Beispiel Buchhaltung oder so, oder es gibt Leute, die gerne Buchhalterinnen sind. Und da frage ich mich manchmal gesellschaftlich, wer wird, ja, ob wir da nicht vielleicht manchmal zu salopp drüber entscheiden, was sind diese mühsamen Aufgaben und wie wir das noch bewusster handhaben könnten. Wobei ich dir natürlich rational auch recht gebe. In vielen Unternehmen gibt es genug solche Aufgaben. Aber trotzdem, mach mal vielleicht. In der Tiefe liegt dann die wirkliche Würze und die Wahrheit.
Bin ich voll bei dir. Also jeder hat definitiv seine eigene Auffassung, was eine angenehme Tätigkeit ist. Und ich glaube, genau dieses One Size Fits All ist in diesem Aspekt die falsche Herangehensweise. Mhm. Eher, wenn man Richtung Profilen denkt, also Profilen von sich selber, wo man eben auch die Möglichkeit hat, sich selbst als Digital Twin darzustellen und dort auch die Möglichkeit hat, gewisse Aktivitäten einfach auch zu übergeben. Und auf Basis des eigenen Profils dort den AI-Agenten machen lässt. Also in einem sehr abgesteckten Rahmen anfänglich wahrscheinlich. Ich stelle mir das vor, zum Beispiel auch, wenn man diverse Aktivitäten dann vielleicht so wie eine Reiseabrechnung wirklich einen AI-Agenten übergibt und einfach weiß, okay, die große Hexerei ist es nicht. Ich habe dieses und jenes an Rechnungen, ich übergib das, fertig ist. Macht den Prozess durch und ich kann vertrauen, dass da alles seine Richtigkeit hat.
Okay. Und was ist das, was du vielleicht jetzt gerne schon mit KI tust und gerne tust? Und was, wo lässt du die KI noch nicht dran? Weil du sagst, das mache ich wirklich gern.
Also wo lasse ich sie noch nicht dran? Dort, wo es essentiell ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das ist natürlich auch in meinem Beruf, also mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden. Das ist definitiv etwas, wo ich gerne im Lead bin, um das mal so auszudrücken, was den Inhalt anbelangt, was den Tonfall anbelangt, was auch die kreative Gestaltung anbelangt. Also da bin ich natürlich als Mensch und als Individuum derjenige, der gerne im Driver Seat ist. Und ich hätte ja schon das ein oder andere Mal bemerkt, also dass in einer Kommunikation es relativ stark auffällt, wenn dort KI drin steckt. Ja? Also teilweise ganz.
Unangenehm auffällt, wohl wahrscheinlich.
Bitte?
Unangenehm auffällt, wahrscheinlich.
Genau, ja. Und das ist halt etwas, wenn es klar tituliert ist und auch angegeben ist, ist es für mich definitiv in Ordnung. Wenn es sich aber so ein bisschen, wie du sagst, ja, so anfühlt, dass es nicht ganz richtig im Flow ist, ja, dann glaube ich, sind wir als Menschen auch diejenigen, die sich da selber so ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Und ich glaube, da liegt auch die große Gefahr drinnen.
Okay. Und wie hat sich das zum Beispiel, was ist das, was du mit der KI machst, wo du jetzt heute gar nicht mehr drüber nachdenkst, dass du das eben sagst, das ist total selbstverständlich für dich, dass es die KI erledigt, was vielleicht nicht vor 10 Jahren der Fall war?
Da geht es sehr stark darum, also ich bin jemand, der sehr an neuer Technologie interessiert ist. Liebe es auch Zusammenhänge, jetzt auch wenn wir Richtung AI denken, zum Beispiel der psychologische Effekt, ja, oder auch der Aspekt, der jetzt Richtung Wirtschaft geht. Dort setze ich KI sehr oft ein als Gesprächspartner. Als Gesprächspartner, um auch weitere Zusammenhänge zu erkunden. Also typischerweise so ein bisschen weg von Googlen und groß recherchieren hin zu mehr Konversation. Also dort setze ich KI sehr oft ein. Und was ich auch mache, ist die unterschiedlichen Anbieter so ein bisschen durchzuspielen. Ja? Also wir haben ja mittlerweile wirklich eine Vielzahl an Large Language Models und es ist ganz spannend, da den einen mal auszuprobieren und zu schauen, was sagt der andere. Das ist so ein bisschen ein Hobby auch.
Okay. Hast du eine Vorliebe, welches Modell eher auf deiner Seite ist?
Also auf meiner Seite, ja, schwierig zu sagen. Ja. Also es geht, ChatGPT ist sehr in Ordnung. Ich mag auch Mistral. Von dem her, DeepSeek gebe ich auch eine Chance. Also es ist immer etwas, wo man auch überrascht wird. Also ich habe jetzt da nicht den einen Favoriten, wo ich sage, das ist es, sondern es hat jeder so seine Vorteile. Und wie gesagt, es macht halt auch Spaß. Es ist ungefähr so wie bei uns Menschen, wenn man das jetzt einmal so sagen kann. Man hat ja auch einen teilweise einen diversen Freundeskreis. Man hat Leute in der Arbeit, mit denen man sich über Dinge unterhält, Freunde, die andere Ansichten haben oder einen tollen Input zu diesem Gebiet geben etc. Und ich glaube, da ist es natürlich auch spannend, die unterschiedlichen Modelle auszuprobieren, um auch ein gewisses Erlebnis in diesem Bereich zu haben.
Sehr gut. Das ist ein guter Tipp, wirklich für alle da draußen. Einfach spielerisch und neugierig an die Sache herangehen und wie René sagt, einfach merken, bei welchen Tasks welches Modell besser funktioniert oder welches Tool. Na, lieber René, wir nähern uns leider schon dem Ende unseres Gesprächs, aber ich muss dich jetzt auch, so wie alle meine Gäste, fragen, mit einem Blick in die Zukunft, wie rosig oder wie dunkelschwarz siehst du die Zukunft? Was wird in 5 Jahren anders sein, in deinem Alltag oder auch für uns alle?
Also ich sehe es wirklich, wirklich sehr rosig und da muss ich auch sagen, ich habe auch so irgendwie diese Kurve durchgemacht, ja, also alles Dystopische irgendwie gelesen, was es da draußen gegeben hat, ja, und dadurch auch, müssen wir sagen, den Hint bekommen, okay, wenn wir das, uns das nicht selber in die Hand nehmen, die ganze Geschichte, und damit arbeiten und schauen, dass wir damit auch umgehen können und die Zukunft gestalten, dann ist es vielleicht doch ein bisschen, wie soll man sagen, wolkenverhangen. Mhm. Ich glaube aber, wie gesagt, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir mit der AI machen, wie wir sie nutzen, dann wird es sehr positiv. Und ich sehe selbst eine Zeit in 5 Jahren, wo wir sehr viele Tasks, die wir früher beschrieben, vielleicht ein bisschen mühsam sind, auslagern und dort die Systeme einfach arbeiten lassen, dort auch die Möglichkeiten dadurch haben, uns genau auf so etwas zu konzentrieren, was wir jetzt tun, miteinander reden, uns auszutauschen, wenn wir uns länger kennen, über alte Zeiten zu plaudern und dann auch die Zukunft zu gestalten und zu sagen, lasst uns treffen, lasst uns austauschen, lasst uns die Sachen als Menschen auch angehen und natürlich die Technik, die AI dazu nutzen, uns diese Welt auch so zu gestalten, wie wir sie uns vorstellen.
Na, dann bin ich froh, dass wir sozusagen hier mit unserem kleinen Gespräch auch definitiv die Zukunft gestalten oder die Zukunft fast schon vorleben, weil wir nehmen uns Zeit für ein Gespräch, für miteinander, fürs Lernen voneinander und fürs Austauschen. In dem Sinne sage ich vielen lieben Dank für deine Insights und dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass wir wieder ein kleines Catch-up geschafft haben. Und für euch alle da draußen auch danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und auch mit uns lernt. Es geht nächste Woche fröhlich weiter und das alles bis zum Sommer. Nächste Woche habe ich eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Schaltet unbedingt ein. Das erzähle ich jetzt natürlich nicht jetzt, sonst wäre es keine Überraschung. Ich freue mich über Likes, übers Teilen. Kontaktiert René, wenn ihr an seinem Buch interessiert seid oder mit ihm einfach plaudern wollt über das eine oder andere. Ich bin mir sicher, er freut sich auch über Kontakte. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren, schönen, sonnigen Mittwochabend. Ist das jetzt in Wien? Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon Donnerstag früh. Mal sehen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wunderbar. Danke. Ciao, ciao.